Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Hinter jedem schlechten Content steht eine Führungskraft, die darum gebeten hat. Das ist so ein Zitat, das ich total liebe. So, und wenn ich mir mal selber an die eigene Nase fasse, dann habe ich wahrscheinlich auch in den letzten 20 Jahren relativ viel Content online gestellt, auf den ich im Nachgang nicht mehr so wirklich stolz bin. Und ich vermute, meinem heutigen Gast geht es ähnlich. Und aus diesem Grund hören wir einfach mal nach, was sie gerne über Content Marketing vor zig Jahren, als sie damit begonnen hat, gewusst hätte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute aus dem fernen Zürich zugeschaltet die geschätzte Sarah Schwarz. Sarah ist Head of Content Marketing und SEO bei Betty Bossi. So, liebe Sarah, schön, dass du da bist.
Hallo Robin, danke für die Einladung.
Das muss man, glaube ich, immer so sagen.
Ja,
ich glaube,
das ist so der Standardsatz. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwas anderes sagen könnte, aber ich glaube, es ist einfach ein Must-Have.
Ja, okay. Nee, ich wäre nicht enttäuscht gewesen, wenn du was anderes geantwortet hättest. So, Sarah, fangen wir mal an. Erinnerst du dich noch an Inhalte von dir, die du bereut hast, online zu stellen?
Ja, durchaus. Ich glaube, da haben wir alle irgendwas in der Vergangenheit mal online gestellt, was da nie unbedingt hingehört hätte oder wo wir uns einfach nie so viele Gedanken drüber gemacht hätten. Aber ja, ich liebe das Zitat von dir, weil ich stoße in meinem Alltag einfach immer wieder da drauf, wie ja Führungskräfte oder gar nicht unbedingt Führungskräfte, irgendjemand halt eine ganz tolle Idee hat und man sich da in Euphorie es schlägt und einfach Sachen nach und nach immer online stellt, weil man halt einfach Content produzieren will, eben ohne das große Ganze zu sehen.
Wir gehen gleich mal drauf ein, was du dann gerne auch ein bisschen früher gewusst hättest in deiner Karriere als Content-Marketerin. Aber schauen wir doch mal, auf wie viele Jahre du zurückschaust. Wie lange machst du diesen ganzen Online-Kram jetzt eigentlich schon?
Ja, den Online-Kram mache ich, glaube ich, jetzt schon seit fast 10 Jahren. Bei Betty Bossi bin ich seit 6 Jahren auch immer wieder ein bisschen so in anderen Tätigkeiten da, aber vor allen Dingen immer eigentlich mit dem Fokus Content und SEO einfach so ein bisschen aus einer anderen Perspektive.
Ja. Und das Thema Social begleitet dich ja auch noch. Also ich habe dich schon auf, glaube ich, weiß nicht mehr, auf wie viele Bühnen gesehen, aber als nächstes, glaube ich, CMCX steht noch an bei dir in Gölle. 3., 4. Juni, glaube ich, habe ich das richtig auf dem Schirm. Das SEO und Social, die Kombination, ne?
Genau, da werden wir uns anschauen, was für Synergien es zwischen SEO und Social gibt. Das sind nämlich eine ganze Menge und ja, freue ich mich. Wer da mit dabei?
Ja, sehr schön. Ich mich auch. Also ich werde auch auf jeden Fall da sein. Wir machen auch ein schönes kleines Pre-Event bei uns im Büro. Da habe ich gehört, kommst du auch vorbei?
Ja, habe ich auch gehört.
Vorbildlich, vorbildlich. So, und jetzt schauen wir mal auf deine 10 Jahre Online-Marketing zurück, beziehungsweise dann auch Content-Marketing. Was sind denn so Dinge, die du gerne früher gewusst hättest, mit der Intention dahinter, vielleicht ein paar Sachen von vornherein besser zu machen und ein bisschen Lernschmerzen zu ersparen? Schieß mal los, was fällt dir ein?
Ja, genau. Wir können gerade schon an unserem bisschen Vorgespräch da anknüpfen. Ja, ganz klar, Qualität schlägt Quantität. Also ja, das muss ich auch lernen. Natürlich eben ist man immer so ein bisschen bedacht, einfach irgendwie Inhalte online zu bekommen und da möglichst viel irgendwie rauszuballern. Man möchte ja irgendwie auch seine Zielgruppe mit tollen Inhalten bespielen. Aber ja, letztendlich kann man eigentlich durchaus immer sagen, dass weniger da auch manchmal ein bisschen mehr ist. Wir haben da vor ein paar Jahren Content Audit bei uns gemacht und haben uns halt wirklich mal unsere Inhalte da im Detail angeschaut und auch da gemerkt, wow, da ist ziemlich viel im Index, was da eigentlich nicht mehr hingehört. Und das passiert halt häufig einfach aus irgendwelchen Prozessen, die man mal irgendwann etabliert hat, die dann über Jahre weiterlaufen und ja, so vielleicht eigentlich in der aktuellen Strategie gar keinen Sinn mehr machen. Und wir haben da extrem aufgeräumt. Also wir haben damals, glaube ich, 50% von unserem Content gelöscht. Also haben uns wirklich davon komplett verabschiedet.
Das tat weh, oder?
Ja, das tat sehr weh. Und vor allen Dingen, wenn man sich eigentlich immer dafür einsetzt, dass man natürlich irgendwie mehr Budget möchte für neuen Content und dann muss man anderen erklären, dass man jetzt gerade 50% von dem Content gelöscht hat, dann ja, entstehen da erstmal so gemischte Gefühle. Aber wenn man eben auch die Zahlen im Hintergrund gesehen hat, dass man Inhalte hat, die null Zugriffe haben oder irgendwie eben Zugriffe, die man an einer Hand abzählen kann, dann weiß man auch, dass das eben Inhalte sind, die ja auch niemand braucht. Und ja, damit haben wir letztendlich auch geschafft, dass unsere Inhalte viel relevanter geworden sind. Also was passiert ist, ist einerseits, dass unsere Sichtbarkeit gestiegen ist und ja, noch viel wichtiger, im Endeffekt hat man tatsächlich auf den verbliebenen Inhalten 40% mehr Traffic. Also ich glaube, das zeigt ganz deutlich Qualität vor Quantität.
Du bist nicht alleine, kann ich dann sagen. Wir haben vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wann es war, bei uns mal den Blog aufgeräumt. Und wir haben ja auch wirklich seit Ewigkeiten schon unseren Marketing-Blog. Und da waren irgendwelche Recaps von Konferenzen aus dem Jahr 2008 oder sowas mit dabei. Ja, haben mittelmäßige Relevanz nur noch. Also null Sichtbarkeit, null Traffic natürlich. Und da haben wir auch so viel rausgeschmissen oder auch konsolidiert. Wir hatten, glaube ich, alleine 7 Blogartikel zum Thema Google Ads Qualitätsfaktor. Zum Teil hieß dann noch Google AdWords Qualitätsfaktor und sowas. Also so ganz viel, was wir dann auch einfach konsolidiert haben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass der Traffic danach so voll durch die Decke gegangen ist, aber wir hatten einfach weniger Seiten und wir haben nichts verloren dadurch.
Ja, also bei uns eben, ich habe dort auch gesehen, dass es einfach so Prozesse in der Vergangenheit gab, wo wir, also wir sind da sehr stark im Print, wo man halt wirklich auch aus dem Print einfach eins zu eins die Sachen übernommen hat, weil man halt auch, eben man wollte halt sein Business digitalisieren und ja, das sind dann halt irgendwie so 5-zeilige Tipps gewesen, die irgendwie eine ganze Seite eingenommen hat und ja, ich glaube, da wissen wir alle, das ist sehr dünner Content, das ist nie das, was der User erwartet.
Also Frequenz nicht unbedingt hochschrauben, wenn man eigentlich auch an der Qualitätsschraube drehen könnte.
Ja, definitiv. Also eben, wir haben ja auch nie alles dort aussortiert. Tatsächlich ist es auch manchmal so gewesen, dass Inhalte, obwohl sie so dünn waren, doch irgendwie performt haben. Und das sind natürlich dann die, wo wir auch gesagt haben, die wollen wir behalten und die bauen wir auch auf, weil das offensichtlich ja auch was ist, was die Leute da draußen suchen.
Wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Also was uns dann sehr stark beschäftigt hat, ist das Thema Content aktuell halten, weil so wie Beispiel Google AdWords Qualitätsfaktor, der dann nur noch Google Ads Qualitätsfaktor hieß und halt eben auch andere Kriterien hatte und so. Wir sind dann halt eben sehr stark dazu übergegangen, eher einen Zyklus zu entwickeln, wie wir Content aktualisieren. Ich merke, das ist halt super schwer, einfach da am Ball zu bleiben, weil man irgendwie dann doch den Trigger immer hat, auch irgendwie neue Sachen zu machen, aber die bestehenden zu aktualisieren. Wir glauben, dass es irgendwie auch durchaus Sinn ergibt. Wie geht ihr da vor? Kannst du auch da ein bisschen was sagen? Wie ist die Gewichtung bei euch in Richtung, was aktualisiert ihr, was produziert ihr neu? Weil ich meine, bei euch geht es viel um Rezepte. Also ich meine, da erfindet man das Rad wahrscheinlich auch nicht permanent neu, oder?
Ja, genau, das ist richtig. Also ich glaube, das ist eigentlich so wirklich das größte Problem am Online-Content, dass man häufig vergisst, dass man das Ganze ja wieder aktuell halten muss. Ich glaube, das ist auch so der größte Unterschied zum Thema Print. Und eben Print ist bei uns gelernt, oder? Dass es, ja, das produzieren will, dann hauen wir das raus und dann ist es irgendwie so auch erledigt. Aber eben mit dem Online-Content muss man sich halt leider immer wieder auseinandersetzen. Und ja, wie du sagst, also ist eigentlich, finde ich auch persönlich, die größte Herausforderung, die Sachen immer wieder ja anzufassen und zu erneuern. Und ja, ich glaube, das ist so ein Prozess, das ist super schwierig. Also ich glaube, wir haben auch noch nie die ja perfekte Formel dafür gefunden. Aber wie wir vorgehen, ist, dass wir halt einfach anhand von den Produktfokussen, die wir sonst in Kampagnen haben, dass wir dort dann halt auch schauen, was sind relevante Artikel, wo können wir unsere Produkte wieder neu verbauen oder was lohnt sich auch sozusagen wieder aufzubereiten, weil es halt nicht nur irgendwie für eine Suche relevant ist, sondern ja halt einfach, weil es in Newslettern oder im Web auf Startseiten oder wo auch immer oder im Social-Bereich zusätzlich gepusht wird. Also das ist sowas, wo wir sagen, erneuern und dann natürlich schon so einen Blick darauf haben, welche Artikel haben denn jetzt schon die meisten Zugriffe, also wo sind die auch viel angeschaut werden und wo habe ich sozusagen, also ja da, wo ist das Potenzial da, dort auch wirklich am Ball zu bleiben und dran zu bleiben, weil wir wissen, dass das Menschen anschauen.
Sehr schön. So, Qualität schlägt Quantität, haben wir als Punkt Nummer 1. Also falls ihr im Moment noch dabei seid und permanent Blogartikel oder sowas produziert, fahrt mal vielleicht die Frequenz runter, guckt euch mal an, was ihr in der Vergangenheit online gestellt habt. Vielleicht schämt ihr euch dafür, vielleicht sieht es auch keiner mehr. Und dann macht das, was ihr macht, lieber ein bisschen besser, dafür ein bisschen weniger Neues. Das nehmen wir als Punkt Nummer 1 mit. Hast du noch einen zweiten für uns?
Natürlich. Ja, also der zweite Punkt bezieht sich auf Social Media Videos und zwar bin ich da ganz klar der Meinung, Copy und Paste ist erlaubt. Also was ich damit meine, ist, ich glaube, alle Plattformen wollen uns sagen, ja, sie wollen unique Content auf ihren Plattformen. Also in allen TikTok-Vorträgen hört man das, in allen Instagram-Vorträgen. Jeder möchte natürlich Content, der nur auf seinen Plattformen da ist. Und ja, ich glaube, in einer Welt, in der man unbegrenztes Budget hat und unbegrenzte Ressourcen sonst, ja, ist es natürlich, würde ich das auch unbedingt so machen. Aber ja, Tatsache ist, ich glaube, wir leben alle eben nicht in diesem Schlaraffenland an.
Nicht mal in der Schweiz.
Nicht mal in der Schweiz. Genau, nicht mal. Wir haben das Budget dafür. Das heißt, Dort würde ich immer ganz klar überlegen, was ist meine Zielgruppe, was ist dementsprechend auch der Hauptkanal, aber wo kann ich halt die Inhalte auch einfach kopieren und auf anderen Kanälen wiederverwenden, sei es das irgendwie durch ein Baustein sozusagen Prinzip, dass ich einzelne Elemente wieder woanders verwende oder aber halt auch, dass ich tatsächlich sage, okay, Instagram ist mein Hauptkanal, TikTok funktioniert ähnlich, dann spiele ich doch da einfach genau das Gleiche, um dort vielleicht eine Reichweite mitnehmen zu können, aber mich halt dann doch auf den anderen Kanal zu fokussieren.
Jetzt kriegen wahrscheinlich die ganzen TikToker da totale Schnappatmung, wenn du sagst, ja komm, Insta ist wichtig und TikTok, das läuft ja genauso.
Genau, es funktioniert natürlich auch andersrum. Ja, genau. Ich glaube, das ist sicher ein Punkt, wo nicht alle übereinstimmen werden. Aber einfach so für uns als Marke haben wir gemerkt, ja, die Videos, die wir sonst auf TikTok publiziert haben, die halt auch dort gut funktioniert haben, die haben jetzt tatsächlich bei uns sogar noch besser auf Instagram funktioniert. Und ich glaube, da muss man einfach eben testen und schauen, ob das für einen funktioniert. Es funktioniert sicher nie für alle. Und mir halt auch überlegen, wen ich wo ansprechen will. Wenn natürlich mein Ziel mit Instagram ist, eher eine ältere Zielgruppe als auf TikTok zu erreichen, ja, dann kann ich natürlich auch nicht die gleichen Inhalte verwenden. Aber wenn es die gleichen Menschen sind, dann glaube ich, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Weil ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir alle Menschen mehrere Kanäle parallel brauchen. Ich glaube, wir haben alle so unseren Hauptkanal, den wir fokussieren.
Ich hoffe, bei den meisten ist das der Podcast, aber anderes Thema. Und als du vorhin meintest, Copy and Paste ist erlaubt, da war mein erster Gedanke das Thema Reposten. Also, dass ich einfach sage, ich nehme den Content von vor 12 Monaten, der gut performt hat und hau den einfach nochmal raus und tue so, als wäre er neu. Was ich ja irgendwie so allen, sage ich mal, Lifestyle-Zeitschriften auch unterstelle, immer, dass sie eigentlich im Prinzip immer den gleichen Turnus haben, wo sie Sachen dann veröffentlichen. So dieses noch 12 Wochen zur Bikini-Figur, noch 8 Wochen, noch 4 Wochen. Und das holen sie jedes Jahr wieder neu raus, nur tauschen irgendwie die Rezepte leicht aus. So, ist das auch erlaubt oder ist das eigentlich ein komplett anderes Thema und ich habe das einfach nur falsch verstanden?
Nee, das ist auch erlaubt. Also wir machen das auch und wenn das halt natürlich saisonal wieder Sinn macht, also warum nicht? Also was wir häufig machen, ist dann aber halt das Video nochmal zu hinterfragen, zu schauen, ja, können wir da immer noch hinter dem stehen? Hat sich vielleicht auch irgendwie unsere Bild- oder Videosprache seither verändert? Aber wenn das halt immer noch in einem guten Zustand daherkommt, dann ja, go for it.
Okay, vorhin haben wir an der Qualitätsschraube gedreht, jetzt haben wir dann doch an der Quantitätsschraube auch gedreht. Wir werden ein bisschen fauler. Das heißt, wir konzentrieren uns erst darauf, gute Inhalte zu machen und dann gehen wir im nächsten Schritt hin und veröffentlichen diese Inhalte dann doch auf so vielen Plattformen wie möglich, unabhängig davon, dass man vielleicht auch an für jede Plattform doch nochmal ein bisschen spezieller machen könnte. Aber wie du es halt eben auch sagst, wir haben nicht die Ressourcen und dann so ein bisschen an, wie heißt er, Wilfredo Pareto war der gute Mann, der das Pareto-Prinzip dann erfunden hat. Also dann doch da so ein bisschen eher auf die Effizienz dann auch gehen. Habe ich das jetzt so richtig mitgenommen?
Ja.
Wunderbar.
Perfekt zusammengefasst.
Sehr schön. Dann gehen wir mal zu Punkt Nummer 3.
Ja, Punkt Nummer 3 baut sich eigentlich ganz gut, finde ich, auf den anderen 2 auf. Nämlich, ja, Zeit ist eigentlich so der größte und unterschätzteste Faktor im Zusammenhang mit Content-Produktion. Also, dass der qualitative Hoch-Content, von dem wir vorhin gesprochen haben, der braucht natürlich Zeit. Und ich glaube, das ist das, was, also ich merke das immer wieder in meinem Umfeld, ist so das, was von allen total unterschätzt wird. Man hat halt immer irgendwie so das Gefühl, wenn man ja selber vielleicht auch ein paar Videos macht oder hier oder da vielleicht schon mal einen LinkedIn-Artikel-Post, whatever gemacht hat, dass das ja eigentlich alles so ganz schnell geht. Aber ich glaube, wenn man sowas vor allen Dingen in seiner Freizeit macht, dann misst man die Zeit ganz anders, als wenn man das in einem beruflichen Kontext macht. Und es ist natürlich auch viel komplexer. Wenn ich was für mich selber erstelle, dann kann ich das mit mir selber abstimmen. Aber eben im beruflichen Kontext sind es dann ja viele Stakeholder, die da also involviert sind oder eine Strategie, die ich verfolgen muss, die ich mir auch immer wieder vor Augen halten muss und gucken muss, ob da eben mein Content in die richtige Richtung geht. Und ja, das dauert einerseits wirklich schon lang und ich glaube also die ganze Vor- und Nachbereitung, das ist, also ja, du kennst das ja sicher selber auch, du erstellst ja auch den einen oder anderen Content, ja, ich glaube, das ist das, was von außen einfach immer so klein gesehen wird, aber in der Realität einfach wahnsinnig viel Zeit und dementsprechend auch Ressourcen einnimmt.
Ja, ich meine, kann man ganz unzählige Beispiele machen. Wir beide halten relativ viele Vorträge, dann steht man 30 Minuten auf der Bühne, dass in diesen Vortrag halt eben 3 bis 4 Tage Arbeit in der Regel auch mal reinfließen, wenn man sowas von Grund auf aufbaut. Am besten noch mit, wenn man noch Testszenarien mit reinnimmt oder sowas, dann sogar noch länger. Wird halt völlig unterschätzt oder halt eben auch, wenn man mal mit Leuten spricht, die als Content Creator ihr Geld verdienen, dass die auch einen 8-Stunden-Tag haben, aber eigentlich nur 10 Minuten Videos pro Tag veröffentlichen. Ist auch irgendwie so die Relation manchmal ein bisschen merkwürdig. Und ich war ja bei euch mal im Büro, also wenn man es Büro nennen kann, also eigentlich ist es eine Aneinanderreihung von Küchen, wenn man es mal so genau betrachtet. So, ja, also ihr produziert ja auch sehr, sehr viel Content. Da kannst du vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also für alle, die Betty Bossi nicht kennen, kannte ich halt eben, bevor ich Sarahs Vorträge gehört habe, auch nicht, weil aber in der Schweiz kennt jeder Betty Bossi. Ihr macht halt Rezeptzeitschriften, wenn ich jetzt mal, also ein Teil von dem, was ihr macht, sind Rezeptzeitschriften. Ihr verkauft auch ganz viele Utensilien und so weiter. Jetzt pitche ich mal so für euch. Qualitativ alles mega hochwertig, richtig tolle, leckere Sachen und so. Ihr produziert ja wahnsinnig viel Content selber, auch Bildmaterial, Videomaterial. Wie sieht das so bei euch aus? Also wie viel Aufmerksamkeit nimmt das Ganze bei euch in der Organisation auch irgendwo in Anspruch?
Also eben bei uns, das ist tatsächlich auch immer wie schwer zu vergleichen mit anderen Unternehmen, weil wir natürlich ganz viele Orte haben, wo Content entsteht. Also ich bin im digitalen Content sozusagen wie zu Hause, aber wir haben natürlich auch eben Produktionen für Bücher, für die Zeitschriften. Da entsteht halt schon sehr viel, wo man natürlich auch dann digital nutzen kann. Aber eben on top macht man natürlich auch noch Videos und andere Online-Stories, die dann halt nochmal zusätzlich Zeit brauchen. Also eben, ich glaube, wir haben gar nicht so richtige Zahlen, dass ich dir sagen könnte, boah, so viel fließt in Content. Aber ja, es ist wirklich, wir sind eine Content-Maschinerie. Es ist tatsächlich eigentlich häufig bei uns die größte Herausforderung, den Überblick über alles zu behalten und halt auch alles wieder irgendwo wie einplanen zu können. Ja, wo es Sinn macht und den Content eben, das, was wir auch vorhin hatten, halt zu recyceln, wieder zu verwenden und halt auf möglichst vielen Kanälen zu spielen.
Ist es dann für euch auch eine große Herausforderung in all diesen Kanälen? Also ne, wir reden, ihr kommt aus dem Printbereich, aber dann kam halt dieses Internet dazu, dann hat man halt irgendwie auf der Webseite irgendwie Magazin-Content dann gemacht und dann jetzt die ganzen Social-Kanäle, kommt ja auch regelmäßig ein neuer Kanal dann auch noch mit zu, der dann auch an Relevanz gewinnt. Wie geht ihr auch damit um? Also tanzt ihr dann, sagt ihr, wir müssen auf allen Hochzeiten tanzen oder wenn da ein neuer Kanal kommt, schaut ihr euch das erstmal 2, 3 Jahre von der Seitenlinie an? Wie geht ihr da vor?
Ja, also ich würde sagen, je nach Kanal oder was da kommt, schauen wir uns das schon eher so von der Seitenlinie an. Also auch generell bei unserem ganzen Content, wir setzen eigentlich eher so auf langfristigen Content. Also wir sind nie die halt den ganzen Trends hinterherjagen. Ja, eben einfach, weil das gar nicht handelbar ist. Ich finde immer, wenn man von uns als Außen, als Marke anschaut, hat man, glaube ich, das Gefühl, hier müssten viel mehr Menschen arbeiten. Aber im Endeffekt sind wir eigentlich ein KMU mit irgendwie um die 100 Angestellten, die aber halt in so vielen Bereichen tätig sind. Eben wir produzieren Bücher, wir machen Print, wir haben E-Shop, wir haben eine eigene Entwicklung von den Produkten und halt auch noch einen Bereich, der im Food Consulting tätig ist. Und das ist einfach so eine große Bandbreite. Also uns geht's eben an Content-Ideen auf jeden Fall nie aus. Und das ist eben für dich dann auch wieder eigentlich die größte Herausforderung, da einen Fokus zu finden und wirklich zu überlegen, was bringt uns viel, was können wir jetzt machen, weil eben im Food-Bereich mit so vielen Bereichen, also eben, es wird nie langweilig.
Und das Thema ist ja auch schön. Also bei euch im Büro riecht es auch, glaube ich, oft relativ gut. Außer es wird wahrscheinlich dann irgendwie gerade Zwiebel oder Knoblauch verarbeitet, aber naja.
Ja, man steht automatisch immer vom Tisch auf und muss mal in der Küche irgendwo nachschauen gehen. Oder die besten Nachrichten sind die, die reinkommen, wo irgendwas in der Küche steht, wo man sich dann frei bedienen kann. Ja.
Klingt nach einem leckeren Arbeitsplatz. Bevor wir jetzt irgendwie hier abschweifen, gehen wir mal zu Punkt Nummer 4.
Ja, genau. Also beim Punkt Nummer 4 geht es für mich darum, dass internes Know-how aufbauen, also ja, unbedingt, aber auch gleichzeitig mit Bedacht. Ja, was meine ich damit? Also wir sind halt intern schon natürlich sehr Fachspezialisten, also jeder hat so seinen Bereich, wo er mega gut ist. Und eben gerade jetzt so im Rahmen von Print in die Digitalisierung muss man natürlich neue Sachen aufbauen oder halt auch neue Kompetenzen. Und da muss man einfach einen guten Weg finden, wo hole ich Leute ins Boot, die eigentlich zum Beispiel sonst im Print tätig sind, was macht Sinn, was sie jetzt irgendwie online übernehmen oder wo nehme ich mir halt wirklich auch jemand Externes dazu, um eigentlich schneller voranzukommen, weil eben das größte Learning in dem Zusammenhang für mich ist, dass einmal geschult heißt noch lange nicht können. Schön wär's. Ja, ich glaube, wir sind ja häufig selber so tief in den Themen drin, dass ich manchmal auch gar nicht merke, dass das vielleicht gar nicht so verständlich ist, weil ich mich natürlich schon seit Jahren damit beschäftige. Und dementsprechend muss man dann natürlich immer wieder Sachen wiederholen oder man muss gute Checklisten zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, eben eine Schulung reicht nicht aus. Es braucht danach Review-Runden, immer wieder direktes Feedback oder man muss Ansprechpartner sein. Und das ist halt einfach auch was, was extrem aufwendig ist und dort eine gute Waage zu finden, für was hole ich mir extern rein, damit es schneller und einfacher geht und was baue ich intern auf, weil es halt Kompetenzen sind, die ich auch langfristig brauche. Ja, aber das ist immer eine Herausforderung.
Ja, ich lasse davon, dazu so eingestiegen bist mit so internes Know-how aufbauen mit Bedacht. So erster Gedanke, hey, sollen wir die Leute lieber ein bisschen doof halten? Nee, also du meinst einfach, das ist halt die große Herausforderung halt. Also es dauert einfach sehr lange, das Know-how auf dem Qualitätslevel aufzubauen, was man benötigt, um da langfristig erfolgreich zu sein.
Ja, genau. Und weil natürlich auch die Personen, die man sich da zusätzlich ins Boot holt, also es ist ja nicht so, dass wir unsere zum Beispiel Printmagazine oder Bücher, dass wir das irgendwie von heute auf morgen abstellen. Das sind ja immer nur Geschäftsmodelle, die für uns total wichtig sind und auch super funktionieren. Aber gleichzeitig eben muss man halt die Leute dort auch fit machen, dass sie die Sachen auch auf online übertragen können. Und genau, das braucht einfach Zeit, Geduld und ja.
Wo wir wieder beim Punkt 3 waren, da war nämlich auch der Faktor Zeit der unterschätzte. Also Know-how aufbauen sage ich auch absolut, so sehr ich auch davon liebe, dass Leute Sachen outsourcen. Also, ja, ist es insbesondere beim Thema Content wichtig, dass man intern auch dieses Verständnis dafür aufbaut und weiterentwickelt. Aber genau, der Faktor, wenn es schneller gehen soll, macht es oft Sinn, von außen jemanden zu holen, der einem da, sage ich mal, auch die 2, 3 ersten Stufen hochträgt und man nicht selber da irgendwie hochstolpern muss. So. Hausaufgabe war, 5 Punkte mir mitzubringen. Ich hoffe, du hast noch einen 5.
Natürlich, ich bin sehr pflichtbewusst. Ja, der letzte Punkt bezieht sich auf die Marke. Ja, Brand First, eine starke Marke, die ist einfach Gold wert. Ja, ich vergesse manchmal so ein bisschen bei Betty Bossi, in was für eine Luxussituation ich bin. Du hast vorhin angesprochen, unsere Marke, die kennt in der Schweiz wirklich jeder. Wir sind so bekannt, dass sogar dieses Jahr ein Kinofilm über unsere Entstehungsgeschichte rauskommt, wo nicht über uns irgendwie finanziert ist. Also ich glaube, das zeigt das ganz gut, dass eben, wenn ein echter Spielfilm dazu entsteht, das, was man für eine Relevanz im Markt hat. Und ja, deswegen würde ich, egal ob man halt schon ein großer Brand ist oder eben auch noch ein ganz kleiner, unbedingt auf Branding setzen. Und das heißt für mich aber nie unbedingt, dass man jetzt Millionen in irgendeine Werbekampagne stecken muss, sondern dass man sich einfach überlegt, wie kann man alles, was man eben im Content-Bereich irgendwie aufbaut, wie kann ich damit auch die Marke stärken, wo bringe ich irgendwie die Marke rein, um halt da nach und nach die Marke aufbauen zu können. Genau, also ich habe ja noch einen eigenen Blog gehabt, den ich zwar aktiv nicht mehr so momentan pflege, aber auch da, also es ist ein DIY-Blog, habe ich gemerkt, wenn man sich da einen spezifischen Kanal raussucht und relevant für die Zielgruppe ist, also es kann auch total nischig sein, dann kann man sich da tatsächlich was nach und nach aufbauen. Und ja, deswegen die eigene Marke auf jeden Fall nie aus den Augen verlieren.
Ich habe jetzt das Live-Goal gerade, ich möchte, dass ein Kinofilm über More Fire entsteht. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter Weg. Wir hatten auf der SMX eine längere Diskussion, die passt ziemlich gut dazu. Und zwar, die These wurde aufgestellt, SEO wird ein Brand-Kanal und kein Performance-Kanal, also kein Kanal, wo es um den direkten Abverkauf geht. Perspektivisch, Hintergrund da auch, dass tendenziell ja die Anzahl der Suchanfragen, die in Large Language Modellen wie ChatGPT, Perplexity gestellt werden, steigt, woraus seltener ein Klick getriggert wird auf die Webseite. Das heißt, SEO ist gar nicht mehr der Traffic-Kanal, sondern ein Kanal, wo du Sichtbarkeit generierst. Du musst da auftauchen, aber du hast eigentlich, außer dass die Markenbildung im Kopf der Leute dann irgendwie stattfindet, weniger davon. So, was sagst du dazu?
Ja, der Meinung kann ich mich anschließen. Also ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren einiges tun. Und ja, im Endeffekt müssen wir uns ja irgendwie überlegen, wie wir in dem, also das muss man natürlich auch schon vorher, wie kann man in der Masse von Content, die da draußen existiert, wie kann man denn da hervorstechen? Und das wird einfach jetzt nochmal eine Spur anspruchsvoller. Wie kann ich irgendwie eben die extra Meile gehen, was halt mein Content davon unterscheidet, von dem vom Konkurrenten. Und ja, für uns ist in dem Zusammenhang dort auch mega wichtig, unsere Mitarbeiter in den Fokus zu stellen. Also wir arbeiten eigentlich schon seit ein paar Jahren jetzt so mit internen, ja, wir nennen sie Corporate Influencern, wo wir halt auch wirklich immer in, zum Beispiel in unsere Videos integrieren. Also so dieser Faktor Mensch ist sicher wichtig und eben so die Expertise, die halt niemand anderes bieten kann. Aber ja, es werden spannende nächste Jahre.
Ja, aber ich meine, wenn ihr mit der Historie habt, natürlich da in der Schweiz eine wahnsinnig wertvolle Basis dann auch. Wenn ihr jetzt in andere Länder expandieren würdet, würdet ihr bei Null dann auch anfangen.
Ja, absolut. Also eben, wir versuchen auch immer oder immer noch auch im Ausland natürlich Fuß zu fassen. Wir sind auch in Deutschland tatsächlich aktiv, aber eben mit einem ganz anderen Setting, wo wir eigentlich wirklich auf Amazon zu finden sind oder auch die, ja, unsere Webseite eher eine ganz andere Version ist von der Schweizer Variante. Ja, aber da eben ist es mehr so ein Kosten-Ressourcen-Ding und dass eben die Länder dann doch unterschiedlicher sind, als man meint.
Okay, also der Brand-Fokus beim Content-Marketing und weniger, sag ich mal, die alte SEO-Schule, wir machen jetzt mal SEO-Content, damit wir dann Rankings haben, also nicht die Zahl der Rankings irgendwie als Faktor, sondern halt auch eher den Fokus darauf, so wie können wir dafür sorgen, dass wir halt dann auch die Autorität dann für das Thema werden. Habe ich das jetzt so richtig mitgenommen?
Ja, tipptopp.
Tipptopp. So, 5 Dinge, die die geschätzte Sarah Schwarz gerne früher über Content Marketing gewusst hätte, damit sie weniger, sage ich mal, schlechten Content ins Netz gestellt hätte. Ich rekapituliere nochmal. Also, die Qualität schlägt die Quantität, war dein erster Punkt. Das heißt, mach lieber weniger, mach's dafür richtig, richtig gut. Auch nicht die in einer super hohen Schlagzahl einfach Sachen online stellen. Hauptsache, man stellt Sachen online, sondern liefer die beste Antwort im Internet auf Fragen von Leuten und sorg dafür, dass dein Content halt qualitativ auch besser ist. Auch jetzt fällt mir jetzt noch passend dazu ein, im Hinblick auf AI-Content, wo ja wirklich jeder Schimpanse im Prinzip einen soliden Blogbeitrag zu allem Möglichen jetzt veröffentlichen kann. Wenn du da den Unterschied machen willst, musst du dich halt eben da auch dann schon, musst du dich mit anderen Dingen exponieren und dementsprechend leg den Fokus auf hochwertigen Content. Sarah hat auch ein schönes Beispiel dabei gehabt, dass die Reduzierung von Content sowohl die Sichtbarkeit als auch den Traffic gesteigert hat. Also da gutes Beispiel dafür, dass weniger manchmal mehr sein kann. Zweiter Punkt, bei Social Media hingegen können wir ruhig ein bisschen fauler sein und da auf eine höhere Frequenz setzen, beziehungsweise das, was auf der einen Plattform gut funktioniert, ruhig auch auf anderen Plattformen ausspielen. Das heißt, wenn du gute TikTok-Videos hast, also die da gut funktionieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auf Insta auch gut funktionieren, relativ hoch. Und sofern du jetzt nicht gerade im Schlaraffenland mit, sagen wir mal, unbegrenztem Budget unterwegs bist, dann ist das halt eben der effiziente Weg, um mehr Sichtbarkeit herzustellen auf mehreren Plattformen. Das heißt, du musst nicht für jede Plattform immer exklusiven Content machen. Natürlich ergibt das grundsätzlich Sinn, aber Ressourcen sind halt begrenzt. Beim Thema Copy-Paste gilt auch, trau dich ruhig, Dinge, die vor einem Jahr mal gut funktioniert haben, wieder zu recyceln. Einfach zu gucken, ist das Ganze noch aktuell? Und wenn ja, haus wieder raus, gibt ihm vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen kleine, neuere Note. Und auch da kannst du halt eben mit deutlich Effizienzsteigerung dann auch in den Tag legen. So, das führte dann auch zu dem dritten Punkt, nämlich dass Zeit der unterschätzte Faktor ist. Deswegen Copy and Paste unbedingt machen, weil die Produktion von Content deutlich aufwendiger ist, wenn man ihn, Punkt 1, gut machen will. Jeder, der mal irgendwie regelmäßig in einer vernünftigen Frequenz LinkedIn-Beiträge schreibt, kann das ja auch mal ausprobieren, wie viel Aufwand man dann da reinstecken muss oder was auch ein Newsletter-Beitrag an Aufwand produziert, wenn er gut sein soll und individuell sein soll. Und das gilt halt auch für alle anderen Medien wie Bilder, wie Podcasts, wie Videos vor allem auch. Also da wirklich plan genug Ressourcen ein, auch für Korrekturschleifen, auch Vorlauf, wie lange es sowas braucht, bis es dann auch online geht, wenn ihr da auch intern irgendwo auch Freigabeprozesse habt. Plus, was mir auch dazu noch einfällt, Thema, wenn ihr was bei Social Media online stellt, auch Ressourcen bereitstellen für das ganze Community-Management hinten raus, weil, sage ich mal, das Posten und online stellen und dann ignorieren, könnte fahrlässig sein. So, vierter Punkt, internes Know-how aufbauen. Also das heißt, gib dir auch die Zeit, auch da wieder, Punkt 3, es dauert lange, bis Know-how vorhanden ist oder in der Qualität, wie man es braucht. Wenn du nicht diese Zeit hast, das Know-how intern aufzubauen, hol dir externe Hilfe, die dich da, sag ich mal, ein, zwei Treppenstufen nach oben tragen und du das nicht selber machen musst, um da halt eben Geschwindigkeit reinzukriegen. Ansonsten musst du halt wirklich berücksichtigen, dass es dauert, bis deine Leute intern fit genug sind, Dinge zu machen. Lobe ich mir als Dienstleister solche Aussagen natürlich. Und dann kommen wir zum fünften und letzten Punkt, den ich auch zu 100% unterschreibe, ist, dass halt eben Content-Marketing wahnsinnig wichtig für die Markenbildung ist. Und die Marke ist ein oft unterschätzter Faktor, insbesondere von Menschen, die sich Performance-Marketer schimpfen, die halt eben sagen, ja, Performance ist alles. Ja, aber die Marke ist halt die Basis. Und alles, was du im Performance-Marketing machst, funktioniert dann besonders gut, wenn du eine Marke hast. Das heißt, mach qualitativ hochwertigen Content, der wird darauf einzahlen, dass deine Marke als Autorität wahrgenommen wird und dann profitierst du doppelt davon. So, das waren die fünf Dinge, die Sarah gerne vorher gewusst hätte. Das Internet wäre vielleicht ein kleines bisschen, hätte weniger schlechten Content gesehen oder mittelguten, sagen wir mal so. Wenn sie das vorher gewusst hätte, bei dir wahrscheinlich das gleiche Fall, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. So, lieber Sarah, habe ich jetzt alles richtig wiedergegeben?
Ja, perfekt. Also ich bin beeindruckt, wie toll du das immer nach so einem Podcast zusammenfassen kannst. Jetzt durfte ich das mal live miterleben. Super. Und du hast noch die Sache ergänzt, die ich vergessen habe. Perfekt.
Ja, eigentlich ist es ein Frevel, wenn ich eigentlich deine wirklich hervorragenden Inhalte jetzt noch versuche, irgendwie hier zu bearbeiten. Entschuldige dafür, das darf ich eigentlich gar nicht. Ich bin ja nur hier dafür da, Fragen zu stellen, aber du bist ja die Expertin. Nee, hat mir große Freude gemacht. Also wer mehr von Sarah wissen möchte, folgt ihr unbedingt auf LinkedIn. Aus meiner Sicht könnte sie da ruhig aktiver sein, aber ich weiß ja, guter Content kostet Zeit, weil sie hat ziemlich viel Wissen, was sie preisgeben könnte, macht das zum Glück dann wenigstens auf Konferenzbühnen, was sie hervorragend macht. Das nächste Mal CMCX, glaube ich, ne?
Genau,
so. Richtig. Und dann sehen wir dich bestimmt nochmal auf irgendeiner Bühne. Steht noch irgendwas an?
Kannst du was verraten? Die Woche drauf, gerade an der Campix und dann haben wir ja ein internes Event noch in Zürich, also ein kleines SEO-Meetup. Ja, kann man leider nicht mehr dazukommen, deswegen unbedingt CMCX oder Campix dabei sein.
Wunderbar, haben wir einen kleinen Werbeblock hier noch eingestreut. Also folgt der Sarah auf LinkedIn, stoßt sie immer an, dass sie ein bisschen mehr Content da veröffentlicht und geht zu ihren Vorträgen. Und dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir, Robin.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns in Kürze wieder. Bitte den Podcast abonnieren, nicht vergessen und hinterlasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt auch da gerne rein, dass Sarah grandios war in ihrem Podcast jetzt heute. Und dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.